Podcast, 5. Episode. Heute die Post-Draft-Analyse mit mir und Christian. Christian, erstmal die Frage: Fühlst du dich wohl? Fühlst du dich geliebt von mir? Ist die Arbeit okay für dich hier? Macht dir das noch Spaß? Und wie geht's dir eigentlich? Oder sagst du mir in einer Woche das?
Ich möchte, glaube ich, in diesem Moment auf den 5. Verfassungszusatz plädieren und mich nicht mit einer persönlichen Aussage selber inkrimitieren? Nee. Belasten, sagen wir es mal auf Deutsch.
Aber den 5. Verfassungszusatz haben wir leider nicht in Deutschland, deswegen geht das nicht.
Ja, aber wir haben doch auch sowas in Deutschland, dass ich sagen kann.
Aussageverweigerungsrecht heißt das,
genau.
Glaube ich.
Aussage, guck hier, der sneaky Lawyer im Hintergrund. Ja, nee,
genau, ja.
Sie können eine Aussage treffen und müssen sich nicht selber belasten.
Genau, so ungefähr.
Bedingsen, ja. Also mir geht's gut soweit, sehr gut. Ich fühle mich auch sehr wertgeschätzt von meinem Arbeitgeber, sprich dir in diesem Moment hier. Ja. Kann mich nicht beschweren. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist nicht immer leicht, mit dir zu arbeiten, aber das sagst du ja auch selber immer, dass es schwierig ist. Du erwartest viel von deinen Kollegen, von deinem Team und aber ich weiß auch, dass du natürlich immer nur versuchst, das Beste aus mir rauszukitzeln und dementsprechend also ich habe meine Momente, sagen wir es mal so.
Sehr gut, für alle, die ich denken, was für eine komische Kiste läuft da denn ab. Wir haben natürlich jetzt referiert auf die ja, viel besprochene, sagenumwobenes Interview, was Tom Brady gegeben hat. Jetzt vorgestern war das beim, einem Reporter von Fox, genau.
Ja, es war jetzt sehr
abwertend. Also, ja. Vom Milton Institute, genau. Und zwar hat, wurde Tom Brady da mal wieder interviewt. Man möchte natürlich immer viel von ihm hören und zwei Fragen wurden gestellt, die so ein bisschen kontrovers von Tom Brady beantwortet wurden. Die erste Frage war, ob er sich wertgeschätzt fühlt aufgrund dieser ganzen Gerüchte. Tritt er zurück, tritt er nicht zurück? Was ist mit Bill Belichick? Mögen sie sich noch oder nicht? Und da hat er im Grunde genommen gesagt, dass das Christian gerade gesagt hat, dass er spaßeshalber keine Aussage machen möchte. Im Nachgang hat er dann gesagt, dass es nicht unbedingt leicht ist mit Bill Belichick, aber dass er der beste Trainer für ihn sei. Und die zweite Frage war, was mit dem Malcolm Butler Benching während des Super Bowls war, ob er das mitbekommen hat, ob er es im Vorfeld wusste. Und da hat Tom Brady, wie Tom Brady nun mal ist, gesagt, dass er keine Ahnung davon hatte, er als Offensive Guy, also Spieler, nicht Offensive Guy, sondern jemand, der in der Offense spielt, bekommt wenig mit von der Defense, was die Planung angeht. Und er selber hat es nur mitbekommen, als Malcolm Butler ihn während des Spiels, als die Defense auf dem Feld war, angefeuert hat und gesagt hat, come on, Tom, let's go. Und Tom Brady dann gedacht hat, so, okay, in welcher Defense sind wir gerade, dass Malcolm Butler nicht auf dem Feld ist? Irgendwie Goal-Line-Situation oder sowas?
Du hast schon recht. Wollen wir das direkt am Anfang ein bisschen abhaken, das ganze Video? Weil da waren schon so ein paar interessante Dinge drin. Oder wollen wir später nach unserer Draft-Analyse machen?
Lass uns erst über den Draft sprechen, glaube ich. Das ist jetzt ja noch ein bisschen, vielleicht ein bisschen wichtiger. Und dann kommen wir nachher nochmal zurück auf TB12 und seine Aussagen. Und naja, vielleicht können wir endlich mal einen Deckel drauf machen heute.
Ach, nee. Doch, eigentlich schon. Also auf jeden Fall, wir können vielleicht das, wie nennt man dieses Sieb, was man auf eine Pfanne drauf tut, damit das Fett nicht rausspritzt? Fettspritzschutzsieb? Sowas können wir drauf machen. Also so halbdicht.
Halbdicht, okay, alles klar. Ja, Draft. Christian, deine erste Reaktion, Patriots,
ja.
Draft 2018.
So, okay. Irgendwie so, ja, okay, so, irgendwie
also
so.
Also du darfst auch gerne Worte benutzen.
Sind Worte, meh und okay, das sind Worte. Nein, ich weiß auch nicht, also klar, alles in allem ist es ein guter Draft gewesen, ne? Also wenn man sich die Wertigkeiten der Trades anschaut im nächsten Jahr, die Draft-Picks, die Pets haben, einen zusätzlichen Zweitrunden-Pick und ich glaube drei Third-Round-Picks, ne? Oder sogar vier. Ich glaube, zwei Compensatory werden prognostiziert und dann noch einen jetzt von Detroitern. Und dann noch ein Siebtrunden-Pick von den 49ers, glaube ich. Ist klar, es ist gut fürs nächste Jahr. In diesem Jahr halt nicht das, was ich mir letzte Woche gewünscht habe, dass viel in die Defense investiert wurde. Das war jetzt halt mit den ersten beiden Picks nicht der Fall. Aber trotzdem sind solide Picks, ne? Also Left Tackle ist halt die Frage, ob Wynn, wie heißt er eigentlich mit Vornamen?
Isaiah
Wynn, genau. Ob er wirklich ein Tackle ist oder ob er eher ein Guard ist. Ich glaube, die ersten beiden Saisons hat er im College Guard gespielt, die letzte Saison komplett Tackle, weil ich glaube, es einen Verletzungspech gab und er deswegen auf Tackle spielen musste. Gibt es unterschiedliche Meinungen zu, ob er als Tackle wirklich laufen kann, weil er ja doch relativ klein ist. Er ist, glaube ich, nur irgendwie 6'1 oder 6'2. Und ja, man hört aber dann auch wieder viele Stimmen, zum Beispiel Geoff Schwartz, ehemaliger Tackle, der auch bei relativ Twitter aktiv ist und auch ein ehemaliger Offensive Lineman, der in der NFL gespielt hat. Dementsprechend tendiert man dazu, ihm mehr zu glauben bei solchen Sachen, als wenn jetzt irgendwie so ein Reporter-Fuzzi wie wir sowas sagen. Wenn ich das mal so nennen
darf. Danke, sind wir schon aufgestiegen. Ja.
Wow. Reporter-Fuzzi sind wir jetzt. Nein, glaubt man dann schon eher. Das stimmt mich auch optimistisch, muss ich sagen. Also gerade, weil man doch viel Zuspruch hört von gewissen Stellen und andere Stellen, die dann so ein bisschen lukewarm sind, wie man das dann immer so schön nennt. Klar, wäre super, wenn er wirklich dann als Left Tackle in diesem Jahr schon spielen könnte. Und dann haben wir ja auch noch für, heißt der Trent Brown von den 49ers? Habe ich das jetzt richtig im Kopf?
Ja.
Getradet, was man ja auch durchaus als Draft Edition quasi sehen kann. Insofern gut, ja, okay, das Tackle-Problem wurde auf jeden Fall angegangen. Ob es gelöst wird, das werden wir halt erst nächstes Jahr im Februar abschätzen können, würde ich mal sagen. Das muss man ja schon so.
Vielleicht auch schon ein bisschen früher.
Ja.
Also vielleicht auch schon im Oktober oder November. Nach
ja, aber dann kann es immer noch sein, dass er im Super Bowl totalen Zusammenbruch hat. Ne? Also okay, das heißt nicht, dass ich garantiere, dass die Patriots in den Super Bowl kommen, aber ne, in den Playoffs irgendwann einen totalen Zusammenbruch hat und dass deswegen Spiel verloren geht, durchaus nicht unmöglich. Ja. Dementsprechend bin ich da schon noch ein bisschen vorsichtig. Auf jeden Fall ist es ein gutes Project, also ein Spieler mit viel Potenzial, der down the road in 2-3 Jahren durchaus ein sehr solider Punkt in der Offensive Line sein kann. Insofern gefällt mir das schon. Für die kurzfristige Zukunft ein bisschen schwierig. Also
ich war im ersten Moment, dachte ich mir auch, okay, irgendwie war der überhaupt nicht auf irgendwelchen Boards, die ich mir so angeguckt hatte im Vorfeld. Aber wie gesagt, ich habe mich auch nur rudimentär mit den Draft-Prospects beschäftigt. Und da dachte ich auch erst so, okay, weil da gab es irgendwie jetzt noch so ein paar andere Offensive-Line-Spieler, die in meinen Augen, zumindest laut den anderen Reporter-Fuzzis, höher geratet waren. Ich habe mir jetzt ein paar Sachen durchgelesen zu ihm, ein paar Sachen angeguckt. Ich glaube, das ist ein solider Pick, den sie da an 23. Stelle gemacht haben mit ihrem, ja, also ich kann das okay geben, finde ich, für ihn. Also zumindest hat man jetzt auch mit Brown zusammen die Offensive Line Baustelle, ist man zumindest angegangen. Mhm. Und das ist ja die wichtigste Baustelle gewesen, neben der D-Line, die O-Line, als die Ankerpunkte einer Mannschaft. Glaube ich, war das sehr solide. Vielmehr hat mich dann überrascht, dass sie dann wirklich mit dem nächsten First-Round-Pick Sonny Michel, heißt, wird er richtig, glaube ich, auch ausgesprochen, Running Back, ebenfalls Georgia genommen haben. Da war ich so ein bisschen überrascht, weil man ja mit James White und vor allen Dingen Rex Burkhardt und ja auch noch Jeremy Hill drei gestandene Spieler schon hat, die im Grunde genommen sehr, sehr viel in meinen Augen auch dem Team geben können von der Production her.
Ja, ich muss sagen, also mit Sonny Michel, ja, es ist so auf jeden Fall ein sehr überraschender Pick. Damit hätte man jetzt nicht gerechnet, dass in der ersten Runde die Patriots einen Running Back adressieren, vor allen Dingen, weil ich glaube, in der ersten Runde hat Bill Belichick auch nur einmal bisher einen Running Back gedraftet, ne? Und
Lawrence Maroon.
Genau.
Oder
2008 oder so war das, glaube ich, oder irgendwie so um den Dreh.
Das war ein ziemlicher Bust im Endeffekt.
Das stimmt, genau. Und ja, Sonny Michel wird von vielen als bester Running Back nach Saquon Barkley aufgezählt im Draft, aber er hat halt diese Verletzungsprobleme, weswegen er bei einigen Teams vom Board genommen wurde. Also das heißt, einige Teams haben ihn halt als nicht NFL-tauglich befunden, weil er dieses sogenannte Bone-on-Bone, also Knochen auf Knochen im Knie hat. Was es als Verletzung eigentlich gar nicht gibt, wirklich. Das ist wohl eine etwas andere Geschichte, aber chronische Knie, chronischer Knieverfall ist, ja, es ist eine sehr kritische Sache.
Chronischer Knieverfall.
Ja, es ist immer nicht so einfach, wenn man von Degeneration dann auf Deutsch übersetzt, ne? Chronische Knie-Degeneration.
Abnutzung, Abrieb oder sowas.
Stimmt, das ist besser, ja, hast recht. Ist gefährlich, klar. Die Patriots machen das ja mal ganz gerne. Man erinnert sich an Dominic Easley zurück, der ja auch so ein durchaus Knieprobleme hatte. Und ist dann, kann man einfach nur hoffen, dass die Ärzte bei den Patriots da eine akkurate Einschätzung getroffen haben, dass man aus Sony Michel zumindest halt die 5 Jahre Rookie-Season rausbekommt. Viele Running Backs schaffen es ja sowieso nicht unbedingt über 5 Jahre in der NFL, vielleicht sogar länger. Aber wenn er die 5 Jahre so eine Spieldauer hat wie Hightower oder vielleicht noch mehr, dann wäre ich, glaube ich, schon zufrieden, weil er wirklich verspricht, ein verdammt guter Running Back zu sein. Ne? Sogar vielleicht unter Umständen sogar besser als Dion Lewis. Also als Passblocker ist er, was so das Wichtigste, die wichtigste Eigenschaft ist, finde ich, sehr solide. Also nicht die wichtigste, aber die grundsätzlichste, der grundsätzlichste Skill, den Running Back haben muss.
Ja, der vor allen Dingen auch nicht so leicht, also ich meine, die kommen alle mit unglaublichen athletischen Voraussetzungen und Sonny Michel definitiv auch, also seine Schnelligkeit, seine unglaubliche Change of Pace, diese Cuts, die er macht, also es ist schon extrem, ihm zuzugucken, wie schnell er wirklich die Richtung ändert, wie schnell er wirklich auch durch die Line durchgeht. Also ich glaube, da ist er ein sehr, sehr guter Running Back. Im Grunde genommen ist es ja, wenn man so will, versucht man ja Dion Lewis zu ersetzen, der sich im letzten Jahr als Number One Running Back hervorgetan hat und jetzt eben zu den Titans gegangen ist. Meine Frage ist eben, was Dion Lewis einfach so viel, ja, so wichtig und so eminent für das Offensive Play Calling von Josh McDaniels gemacht hat, war einfach seine Fähigkeit, die Pässe zu fangen aus dem Backfield. Und das hat Sonny Michel eigentlich relativ wenig gemacht. Also diese Möglichkeit, nicht nur, weil James White, wenn er aufs Feld kommt, weiß die Defense eigentlich, okay, im Grunde genommen wird er als Receiver eingesetzt, als Slot-Receiver, wenn du so willst. Und Sonny Michel bringt das eben nicht. Und Dion Lewis hatte eben diese Komponente auch schon First Down und Second Down, einfach die Gefahr als Receiving Back aus dem Backfield heraus zu agieren. Und das sehe ich bei Michel halt nicht. Er ist ein verdammt guter Runner. Er ist sehr, sehr stark für das First Down und Second Down. Aber bringt halt nicht direkt diese Präsenz, die ihn Dion Lewis hat.
Ja, das wird abzuwarten zu sein. Also ich erhoffe es mir von ihm. Und das ist auch das, was man eigentlich erwarten muss, ne? Weil so ein klassischen Bruising Back, einfach so ein Running Back, der einfach nur mit dem Ball läuft, das ist nicht das, was ich mir in der ersten Runde erhoffe von einem Running Back, den ich drafte. Also ganz ehrlich, das brauche ich nicht. Also zumindest als New England Patriots mit einem Quarterback wie Tom Brady, da brauche ich nicht so ein Down-the-Hill-Running-Back. Das habe ich einfach absolut keine Verwendung für. Das braucht man so in Teilen, klar. Vom Typus braucht man auch so ein Running-Back, ja. Aber nicht dieser Qualität. Das ist einfach verschenktes Kapital oder verschenktes Potenzial dann an der Position. Und deswegen glaube ich schon, dass er auch eingesetzt wird als Passempfänger. Ich glaube, er hat auch 7 Touchdowns, glaube ich, erfangen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich finde es jetzt doch in seinen 4 Jahren 7 Receiving Touchdowns, okay, und knapp 700 Yards. Das ist jetzt nicht so super viel, aber zeigt auf jeden Fall, dass er nicht 2 Hufe hat als Hände, ne? Also es ist zumindest schon mal das.
Nee, das nicht, aber man sieht es halt immer wieder bei Running Backs und es gibt nur wenige Ausnahmen, beispielsweise mit Kareem Hunt oder auch Zeke Elliott, die im Grunde genommen schon in der Rookie-Season diese Receiving-Rolle übernehmen können. Mhm. Und das ist einfach, glaube ich, verdammt schwierig, besonders bei den Patriots, diese Offense zu lernen. Und wenn man sich überlegt, James White, der ja, wenn du so willst, der vielleicht etwa mindestens einer der Top 3, Top 5 Running Backs, mindestens dieses Satellite-Back ist, also dieser Receiving-Gefahr aus dem Backfield heraus. Und James White kam eigentlich erst in seinem 2. Jahr so langsam rein, dass er das wirklich auch aufnehmen konnte, das Playbook und diese Verantwortung und auch das Vertrauen von Brady. Also deswegen bin ich mir Michelle, was seine Fähigkeiten angeht, bin ich da voll dabei. Ich habe mir nur so ein bisschen gedacht, okay, vielleicht ein Tacken zu früh für die erste Runde, aber vielleicht hatten sie einfach die Angst, dass er dann nicht mehr da ist, wenn sie in der zweiten Runde.
Ja, das habe ich auch gelesen, dass irgendwie ein dubioser NFL-Executive hat gesagt, ja, wir waren in der Nähe und wenn er noch ein bisschen weiter gedroppt wäre, hätten wir zugeschlagen, vielleicht sogar hochgetradet oder so. Das ist, ich meine, okay, das gibt's irgendwie zu jedem Spieler, will irgendjemand hochtraden und irgendjemand will ihn draften. Das hört man immer wieder. Was daran so stimmt oder nicht, weiß man nie so genau. Aber in dem Fall hat man es auch wieder gehört. Dementsprechend glaube ich schon, dass die Position, an der er gedraftet wurde, schon einigermaßen wertgerecht quasi ist. Genau, was ich noch zu White sagen wollte, als White gedraftet wurde, war ja auch noch Vereen da, ne? Das darfst du natürlich auch nicht vergessen, ja. Der quasi der Vorläufer von James White war. Dementsprechend, aber du hast schon recht, es ist nicht so einfach, das Patriots Playbook zu lernen. Das haben wir bei vielen Beispielen gesehen, sei es jetzt Ocho Cinco oder wer auch immer. Also es gibt genug Receiver, die nicht darauf klarkamen. Und wollen wir einfach mal hoffen, dass
zuletzt ja auch Michael Floyd, ne? Ich meine, gut, der Arme hatte auch ein paar andere Probleme, aber das war ja, glaube ich, war das nicht sogar letztes Jahr in den Playoffs, in denen er dann die Slant von Tom Brady nicht gefangen hat, wurde intercepted. Mhm. Und das war der, sagen wir mal, gefühlt fünfte Pass auf ihn und dann auch der letzte. Also das ist halt verdammt schwierig. Und wenn Michelle halt relativ früh im Jahr den einen oder anderen Fehler macht, die falsche Route läuft, eine Interception daraus resultiert, dann kann es halt sein, dass er für den Rest des Jahres im Grunde genommen von Brady nicht mehr, etwas übertrieben gesagt, nicht mehr angeguckt wird.
Ja, wir werden sehen. Klar, ich meine, als Rookie ist es immer schwer, direkt beizutragen, ne? Aber es ist nicht unmöglich und die Patriots werden natürlich dann auch im Training Camp sich anschauen, wie das Ganze läuft und das dann in der Preseason extensiv ausprobieren und testen. Und dann werden wir sehen, was am Ende bei rumkommt. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen excited, was Sony Michel angeht. Also ich freue mich drauf, ihn zu sehen. Ich habe schon ein bisschen Hoffnung, dass das wirklich was wird. Und wie du eben auch schon sagtest mit Kareem Hunt, das ist auch so ein Vergleich, der häufig dann mit Sony Michel jetzt gezogen wird, dass er so der nach dem Muster von Kareem Hunt quasi, dass er durch Kareem Hunt profitiert hat durch seine letzte Saison, weil das viele in ihm sehen. Und ich bin gespannt.
Klar. Wie gesagt, ich bin nicht so ganz happy mit dem Pick, aber wir werden sehen. Du hattest es vorhin angesprochen, vielleicht ein kurzer Einwurf hier. Du hattest es angesprochen mit Trade-Down beziehungsweise Reintraden oder andere Teams, die Spieler auch auf dem Board haben und in der Nähe sind. Du hast es auch getwittert gestern, das Thema kam auf, dass eben der Agent von Baker Mayfield das so ein bisschen ins Rollen gebracht hat, diesen Stein, als er sagte, die Patriots hatten mal kurz davor oder haben es versucht, in die zweite Position reinzutraden in der ersten Runde, um Baker Mayfield zu holen. Ich habe jetzt heute noch mal ein paar Sachen gelesen. Im Grunde genommen ist es wirklich, die vertrauenswürdigste Quelle ist der Agent von Baker Mayfield. Und da denke ich mir halt, wenn der Agent von Baker Mayfield das macht, weiß ich nicht, ob ich das so für voll nehmen kann, weil der Agent will natürlich auch seinen Schützling im besten Licht dastehen lassen und dadurch, dass es jetzt eben sehr, sehr viele Buhrufe gab, nicht zuletzt aus Cleveland, als die den dann an erster Position gezogen haben, war ich ein bisschen, weiß ich nicht, ob ich dieser Story glauben darf.
Ja, es ist allgemein sehr schwierig. Also das ist wie ich es auch geschrieben habe, ne, das ist so eine typische Story, die ist halt Win-Win für beide Seiten. Ne? Also es ist halt einfach okay, wenn Baker Mayfield eine gute Karriere hat, dann kann Bill Belichick sich nochmal auf die Schulter klopfen und sagen, ja, ich wollte ihn halt haben, aber hat er halt keine Chance gehabt. Wenn er sackt, dann ist es halt so, dass die Browns sich damit halt retten können und sagen können, ja gut, selbst Bill Belichick wollte ihn draften. Wie hätten wir das erkennen sollen, wenn der beste Coach und General Manager der Liga das schon sieht, dann ist uns kein Fehler zuzuschreiben. Auf der anderen Seite kann Bill Belichick sagen, ja gut, okay, die Browns haben es verkackt oder so. Also im Prinzip ist es halt eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Dementsprechend ist das immer so ein bisschen schwierig. Was steckt dahinter? Welche Ideen stecken dahinter? Aber es kann natürlich auch einfach sein, ne?
Wir hatten ja selber auch nochmal, als wir unsere Pre-Draft-Analyse hatten im GFL-Pod, hast du ja auch gesagt, dass Baker Mayfield für dich höher einzustufen ist als die anderen Running Backs, beziehungsweise nach Sam Darnold hattest du ihn, glaube ich, auf Nummer 2. Wärst du denn happy gewesen, wenn die Patriots ihn geholt hätten für die beiden First-Round-Picks und, weiß ich nicht, noch im nächsten Jahr noch einen Second-Rounder oder whatever?
Nee, wäre ich nicht. Also das hatte ich ja auch gesagt, für mich ist für die Patriots noch nicht die Zeit, den Protégé der Zukunft. Gibt es das Wort auf Deutschland, in Deutsch überhaupt?
Protégé.
Ja, sehr gut. Zu draften, das ist für mich noch zu früh. Also jetzt, um noch mal ein bisschen auf das Interview zurückzukommen, Tom Brady hat dann auch wieder gesagt, ja, er plant nach wie vor bis 45 zu spielen, solange er denn noch auf einem guten Niveau spielt. Das wäre jetzt einfach noch zu früh. Und dementsprechend im nächsten Jahr vielleicht, ne, man muss gucken, wie Tom Brady dieses Jahr spielt. Man muss auch schauen, wie sich die dieses mögliche schlechte Verhältnis, das dort in Foxborough gerade herrscht, weiterentwickelt. Aber tendenziell ist es für mich einfach im Moment noch wirklich zu früh, den Nachfolger von Tom Brady zu draften, beziehungsweise den nächsten Quarterback, der nach Tom Brady aufläuft, weil ein Nachfolger zu draften ist generell schwierig.
Ja, also ich sehe es ähnlich von, beziehungsweise für mich war Baker Mayfield oder ist Baker Mayfield auch von den Top Quarterbacks der letzte, den ich gezogen hätte. Von daher wäre ich auch mehr als sauer gewesen, wenn die Patriots diesen Move wirklich gemacht hätten. Aber es wäre natürlich einfach, es wäre natürlich einfach toll gewesen, wenn die Patriots das gemacht hätten, weil dann wäre natürlich alles explodiert in New England. hätte Tom Brady, keine Ahnung, der hätte vor Wut die Banane nicht mehr in den Shaker gekriegt und hätte wahrscheinlich die dann trotzdem mit Schale gegessen und Alex Guerrero wäre völlig ausgeflippt und Gronk wäre direkt in den Ruhestand gegangen. Also es wäre schon spannend geworden auf jeden Fall von dieser Seite her.
Ja, innerlich glaube ich alles. Also nach außen wäre das glaube ich immer noch nicht dann gedrungen, aber klar, das wäre eine ziemlich große Kontroverse geworden. Wobei ich auch da... Ich meine, der Unterschied zwischen Cleveland, die jetzt Tyrod Taylor haben und Baker Mayfield und sagen, ja, wir werden Baker Mayfield ein Jahr ruhen lassen oder zwei Jahre ruhen lassen oder so lange ruhen lassen, bis wir halt das Gefühl haben, dass er gut spielen kann, ne, so dieses optimale Aaron Rodgers Übergabeprotokoll quasi. Das gibt es ja nur in den seltensten Fällen, ne? Das Problem ist ja, dass diese Teams wie Cleveland jetzt halt schon seit sehr langer Zeit sehr schlecht spielen und man dann halt diese Geduld nicht aufbringen kann. Das wäre bei den Patriots anders, wenn die jetzt Baker Mayfield an 2 gedraftet hätten. Es wäre durchaus möglich gewesen, Tom Brady noch 3 Jahre spielen zu lassen und Mayfield 3 Jahre auf der Bank sitzen zu lassen. Das wäre durchaus möglich gewesen. Das kannst du halt bringen, ne? Du kannst halt sagen, so, ja, nee, das ist ein Investment in die Zukunft, das geht uns nur darum, dass wir ihn haben. Wir spielen mit Brady so lange weiter, wie es geht. Und dann haben wir halt einen nahtlosen Übergang zu Baker Mayfield hin. Das kannst du als erfolgreiches Team tun, als Team, das ja na, eben es halt nicht ist, da wird es halt schwierig, da rebelliert die Fanbase. Ne?
Ja, aber wie gesagt, dafür ist Baker Mayfield auch nicht der Typ für mich, der ist nicht so ein Jimmy Garoppolo, der eben sagt, so ich bin jetzt 3 Jahre still und sitze hier und lerne, also zumindest so wie ich das einschätze, das, was ich gelesen habe, was ich gesehen habe von Baker Mayfield, ist eher ein Typ, der halt spätestens in Jahr 2 oder 3 dann irgendwie Ansprüche stellen würde.
Aber wenn Bill Belichick ihn gedraftet hätte, dann wäre er dann auch so. Also ich meine, selbst Ocho Cinco hat nicht getwittert, als er bei den Patriots war. Selbst Tim Tebow hat sich zurückgehalten. Also Bill Belichick hat einfach diese Aura, dass er es wirklich schafft, Spieler auf Linie zu bringen. Und
ja, hat er das?
Ja, zumindest.
Die jüngste Vergangenheit spricht nicht dafür, aber.
Ja,
okay.
Ich meine, tatsächlich negativ geäußert hat sich ja keiner öffentlich, ne? Das ist ja die Sache. Es ist ja alles immer nur durch irgendwelche Quellen, die vielleicht irgendwie fabriziert wurden, vielleicht auch oder so.
Selbst der Julian Edelman, der ja Bill Belichick über alles liebt und ihm auch immer wieder sagt, dass er ihm alles zu verdanken hat, hat er nicht getwittert oder geinstagrammt, als er Danny Amendola gegangen ist, be free. Nee,
das war Gronk, be free, be happy, glaube ich, alles.
Hm? Ja, ist auch egal. Also auf jeden Fall.
Du hast schon recht, das wäre nicht einfach gewesen.
Okay, gehen wir nochmal zurück zu den Picks. Mein zweitliebster Pick auf jeden Fall der Patriots war dann in Runde 2, 24, insgesamt der 56. Duke Dawson, Defensive Back Florida, glaube ich, vom Spielstil her, von der Athletik her, genau der Richtige, den sie brauchen. Competitive, wirklich, so ein Malcolm Butler-Typ von der Attitude, finde ich. Und auf jeden Fall ein Upgrade für die Slot Corner, Nickel Corner Position, weil neben jetzt Jason McCourty, den sie neu geholt haben, und Stephon Gilmore, von dem ich sehr viel halte, ist der Abfall danach so extrem. Also Eric Rowe, wenn ich mich nur an den Super Bowl erinnere, oder Jonathan Jones, ja, die bringen es für mich halt überhaupt
aber
nicht.
Aber Bademosi schon, glaube, oder?
Ganz ehrlich, Bademosi hat für mich die Saison besser gespielt als Rowe.
Meinst du?
Ja, also Eric Rowe hat immer im Grunde genommen Safety Help gehabt und hat trotzdem extrem viel zugelassen. Und Bademosi ist einfach ein deutlich besserer, tackled viel, viel besser. Und im Super Bowl hat Eric Rowe ja auch 2-3 Tackles übelst verpasst. Und nicht zuletzt dieser ewig lange Lauf von Kenyon Barner oder wer das war. Also da bin ich, deswegen mag ich auch Dawson, glaube ich, so einer, der nicht viele Missed Tackles hat, der in der Slot, glaube ich, sehr, sehr gut verteidigen kann und ein Upgrade ist. Und man weiß ja nicht, was mit Cyrus Jones ist, ob er überhaupt nochmal spielen wird.
Ja, das ist schwer zu sagen.
Deswegen mag ich den.
Ja, von Cyrus Jones hat man auch irgendwie schon Ewigkeit nichts mehr gehört, was eigentlich auch wieder ein gutes Zeichen ist. Er hat ja irgendwie dann im letzten Jahr auch mal so zwischendurch, ich glaube bei Instagram, irgendwie nur so ein schwarzes Bild gepostet und irgendwie dann so Hater gonna hate mäßig und so weiter, so kleine Schimpftiraden gehabt, also da sollte man wirklich sehr vorsichtig sein, wie es mit ihm tatsächlich irgendwann mal weitergehen sollte. Aber ja. Ja, Duke Dawson, ne? Das habe ich jetzt. Ja, genau. Mhm. Ist ein interessanter Pick. Also tatsächlich als Slot Corner würde ich ihn auch sehen. Ein bisschen problematisch sehe ich, dass er ist halt relativ klein, ne? Also er ist 5'10, das sind so ungefähr 1,75. Ist das richtig? Ja, ich glaube schon, ne?
Keine Ahnung.
Ja, ich glaube, es ist 1,75. Ja. Er muss ja auch Run-Support leisten, gerade halt, wenn er in der Slot spielt. Und auch eine interessante Verbindung, die ich gesehen habe, ist, dass er ein paar Kopfverletzungen hatte im College. Was so ein bisschen, ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber darauf zurückzuführen ist, dass er viel mit dem Kopf getackelt hat, also vielleicht nicht so ganz optimal getackelt hat und damit dann so seinen körperlichen Nachteil, den er hat, dadurch, dass er etwas leichter und kleiner ist, so kompensieren wollte. Wird interessant zu sehen, wie er sich halt im Tackling macht, und das ist halt echt ein massiv wichtiger Faktor da, ne?
Ja, klar, definitiv. Aber wie gesagt, seine Art, ich meine, Malcolm Butler hat es auch gezeigt, er ist nicht unbedingt diese unglaublichen physischen Geschenke bekommen hat, auch er hat es wirklich geschafft, ein sehr, sehr guter Tackler zu sein. Oder Logan Ryan war ja auch einer bei den Patriots, den ich sehr gemocht habe, aufgrund eben dieser Tatsache. Der war jetzt nicht der Größte, der war jetzt nicht der schnellste Corner, er war auch nicht irgendwie, hatte nicht unbedingt die besten Ballskills, aber er hat selten einen Tackle wirklich verfehlt. Er war immer dran. Und das ist halt wichtig. Also Pässe verhindern für einen Corner ist absolut super, super schwierig. Viel wichtiger ist dann halt, wenn der Pass ankommt, das Tackle auch zu machen.
Ja, das stimmt schon, ja.
Einfach den Raum gewinnen.
Also ich denke auch, die wichtigste Fähigkeit eines Corners ist das Tackling, ähnlich wie es bei einem Running Back, also eine Grundvoraussetzung, ne? Wie es halt bei einem Running Back ist, dass die Pass Protection. Das sind Sachen, die natürlich dann vielleicht auch nicht so schwer sind, wie halt die Skillfähigkeiten, ne, Passverhinderung am Mann dranbleiben, aber die müssen halt da sein. Und das scheint da gewesen zu sein. Ich habe halt nur so ein bisschen Frage, wie das ist mit seiner Größe, wie das dann sich auch in die NFL übertragen lässt. Das ist so, ich drück die Daumen. Also ich mag den Pick auch gerne.
Ja. Na, wie gesagt, also es gibt halt auch sehr, sehr wenige Alternativen für die Patriots, und von daher fand ich das sehr, sehr gut, auch wenn das dann gleichzeitig für längere Zeit gefühlte Tage der letzte Pick war von den Patriots, bis sie dann in Runde 5 wieder aufgetaucht sind. Vielleicht die Trades, es war ja wirklich teilweise etwas unübersichtlich, was die Patriots da gemacht haben, rein und raus und wieder rein und wieder raus getradet. Ja, warst du happy damit, dass sie da nochmal in der zweiten Runde, wo ja eigentlich noch sehr, sehr viel Value da war, wieder rausgegangen sind? Ich habe jetzt eine Nachricht gesehen, beziehungsweise gelesen, dass die Patriots das perfekt gemacht haben, weil das war ja der Jimmy Garoppolo-Pick, glaube ich, ne, den sie weggetradet haben. Oder war das ihr
Ursprung? Die haben den Jimmy Garoppolo-Pick, glaube ich, zweimal runtergetradet. Und ich glaube, dann haben sie mit dem Duke Dawson gedraftet und ihren eigentlichen Pick, den haben sie, glaube ich, weg. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher.
Ja, irgendwie so ähnlich. Also ich dachte, hatte mir auch mehr erhofft, wenn man jetzt so die Lichtgestalt Jimmy GQ sieht und dass die Patriots nur einen Zweitrunden-Pick bekommen haben und dann wird er auch nicht direkt umgemünzt im Draft. Aber im Endeffekt ist es gut, weil die Patriots wahrscheinlich gesagt haben, okay, wir haben jetzt hier nichts Substanzielles, wo wir uns verbessern könnten mit einem Spieler. Warum jetzt quasi den Pick opfern und den Spieler holen? Gerade in den vergangenen Jahren, wir hatten das, glaube ich, letzte Woche auch besprochen, als du gesagt hast, wie schlecht die Patriots eigentlich insgesamt schon häufig gedraftet haben, gerade mit den höheren Picks. Und so haben sie jetzt ziemlich viel angesammelt, du hast es eingangs gesagt, für die nächsten Jahre vielleicht, um dann in den Quarterback-Markt einzusteigen. Und von daher war es im Nachhinein sehr, sehr gut, weil sie sich wirklich gesagt haben, okay, die Spieler, die uns wirklich weiterhelfen, die holen wir, aber wir werfen jetzt nicht mit dem
Pick. Ja, aber es ist auch typisch bei Belichick. Das macht er eigentlich seitdem ich mich erinnern kann und auch ein bisschen darüber hinaus, ist es immer so gewesen, dass Belichick gerne Picks in die Zukunft geschoben hat, weil es ist in der NFL so, dass ein Zweitrunden-Pick in diesem Jahr ist fast so viel wert wie ein First-Round-Pick im nächsten Jahr. Und das ist einfach liegt einfach daran, dass halt viele General Manager, Head Coaches nicht so eine lange Leine haben. Die haben halt nicht so diesen Luxus der Jobsicherheit. Dementsprechend wollen die dann halt schnell in diesem Jahr oder verlieben sich in den Spieler. Das passiert ja auch sehr häufig, dass man sagt, oh, den Spieler brauchen wir unbedingt und den kriegen wir bestimmt nicht, wenn wir jetzt noch warten und wir müssen jetzt hoch und so. Und das sind dann einfach diese Dinge, wo Belichick zum einen eine Rationalität besitzt und nicht einfach sagt, ich brauche diesen Spieler unbedingt. Das macht er halt vielleicht, doch, das macht er mit Sicherheit auch, aber nicht so schnell, glaube ich. Und zum anderen besitzt er halt diese Jobsicherheit und natürlich auch diesen konstanten Erfolg, die ja auch dazu führen, dass er sagen kann, ja, okay, gut, dann irgendwie komme ich um dieses Problem schon drumherum, meinetwegen, wenn ich jetzt sage, okay, ich brauche jetzt einen Linebacker, aber ja, das kriegen wir schon hin in diesem Jahr, wenn wir jetzt erst in der fünften Runde Linebacker adressieren und dafür dann im nächsten Jahr deutlich höheren Value haben an Picks. Und so kannst du natürlich dann auch langfristig Erfolg aufbauen. Aber das ist halt wirklich ein Luxus, würde ich sagen. Ein Luxus, den andere Teams einfach nicht haben. Ne? Also wenig General Manager haben halt diese Jobsicherheit zu sagen, okay, gut, wenn wir jetzt ein, zwei Jahre zacken und ich profitiere davon im dritten Jahr. Das ist halt die Situation, die Sashi Brown in Cleveland quasi geschaffen hat, aber er kann davon halt nicht mehr, daran nicht mehr Nutzen ließen.
Es war klar, dass du selbst heute wieder Sashi Brown ins Spiel bringen musst. Aber, ja, oder vielleicht, es war ja auch Josh McDaniels, saß ja mit zum ersten Mal überhaupt im Draft War Room. Vielleicht ist es auch so, dass Bill Belichick seinem guten Kumpel Josh McDaniels gesagt hat, hey, du bist jetzt bei uns geblieben, ich kann weiter auf dich zählen als Offensive Coordinator, dafür sammle ich für dich ein paar Picks.
Ja, klar, natürlich. Ne? Das ist, dass er jetzt mit in dem War Room saß, das ist natürlich Teil des Öffnens der Welt von Bill Belichick gegenüber Josh McDaniels, die er ihm ja versprochen hat quasi. Ja, ich glaube, das wurde im Endeffekt dann relativ simpel begründet, aber davon kann man schon ausgehen, dass das ja, es wirkt immer mehr so, als wenn Josh McDaniels der Heir Apparent ist, ne?
Ja. Du hast es gerade angesprochen, fünfte Runde, Linebacker Jawan Bentley, Purdue, ein Pick, den, ja, ich jetzt nicht so wirklich einschätzen kann oder möchte.
Also muss ich ganz ehrlich sagen.
Also. So kann man es aussagen. Ich wollte eigentlich sagen, typischer Run-Support-Linebacker, Mittellinebacker, der aber auch wirklich primär den Lauf stoppen soll, weil er auch sonst relativ, finde ich, beschränkt ist in seinen Fähigkeiten. Viel besser finde ich eigentlich den Pick dann in der sechsten Runde auch, Linebacker Christian Sam, der wirklich deutlich schneller ist, der wirklich so die Seiten, wie nennt man das, von Seite zu Seite rennen kann, der wirklich die Running Backs verfolgen kann, der auch den Tight End covern kann, der deutlich athletischer, schneller ist als Bentley, den sie eben zuvor genommen haben. Das ist so ein Landon Roberts-Typ für mich. Also ganz gut gegen den Lauf, wenn er schon quasi fast wirklich nur im Run-Support spielt, aber sobald er irgendwie jemanden in Space decken muss, relativ verloren.
Ja, also das ist so, ich meine, Ich meine, die Pets hatten keinen Pick in der dritten und vierten Runde. Das ist so für mich immer die Zeit, wo es so langsam anfängt, vielversprechend zu werden, sag ich mal. Ne? Fünf-Runden-Picks, also teilweise Bentley war, glaube ich, sogar auch von vielen als undrafted Rookie Free Agent eingestuft worden. Und ich glaube, ich habe auch so einen Kommentar gehört, dass Nick Casario in der Pressekonferenz, glaube ich, danach gesagt hat, dass sie mit den Spätrunden-Picks natürlich sich dann auch schon also Prioritäts-Free Agents quasi draften, damit sie nicht in Verhandlungen mit anderen Teams treten müssen, um sie zu sich zu locken, quasi. Ne? Es ist so, ja, mein Gott, ne? Klar, das können Superspieler werden, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt so gering, ne?
Ja. Wahrscheinlichkeit. Ja. Braxton Berrios, nächster Wide Receiver Miami, sechste Runde, Pick 210. Jill Brandt hat geschrieben, vielleicht der beste Pick für die Patriots. Ein ganz, ganz, ganz purer Slot Receiver. Sieht aus wie Danny Amendola in jünger und mit etwas längeren Haaren. Ja. Aber ansonsten wirkt er so, also wirklich ein ganz, ganz, jetzt hätte ich fast gesagt schlicht gestrickt, aber ein ganz, klassischer Slot-Receiver und viele haben gesagt, okay, wenn er zu einem Team muss, dann zu dem.
Ja, das ist, kann man so sagen, ne? Also klar.
Oder interessiert dich das auch nicht mehr?
Ja, wir können auch gerne darüber reden. Ich meine, das ist, klar, es ist, ein Slot-Receiver ist immer gut. Wenn man da den Jackpot trifft, ja, warum nicht? Der hat jetzt nicht so viel Production, glaube ich, gehabt. 55 Pässe hat er gefangen, ja, es ist okay. Wir werden sehen. Ich weiß es nicht. Also ich es ist irgendwie so, ja, also, ja.
Okay. Christian, worüber möchtest du denn reden?
Über den Nachfolger von Tom Brady, Danny Etling.
Ach so. Nee, der interessiert mich nicht. Das ist schon siebte Runde eigentlich. Nein, siebte Runde 219 im LSU. Was hältst du denn von ihm? Danny Etling hatte ich überhaupt null gehört vorher, den Namen muss ich ehrlich sagen.
Irgendwie, ich glaube sogar noch nicht mehr in den Top 10 der Quarterbacks. Ne? Ich glaube, das elfte Quarterback, der gepickt wurde, es ist einfach auch mal okay, komm, spielen wir mal eine Runde Lotto. Ne? Also was will man da großartig machen? Ich glaube, der hat in so einem relativ kleinen Bowl-Game auch gespielt und hat da ganz gut gespielt und hat irgendwie an seinem Pro-Day 150 Pässe am Stück geworfen für seine anderen Receiver-Leute und so. Und das sind so die Sachen, die hervorgehoben wurden. Ich glaube dann auch schlussendlich von Nick Casario. Ja, es ist ein bisschen Lotto spielen.
Ja, ein bisschen Lotto spielen, vor allen Dingen, weil ich jetzt auch noch gelesen hatte, dass er Purdue war und da seinen Starting-Job verloren hatte während des College und dann erst nach LSU gegangen ist. Vielleicht, ich würde eher sagen, Brian Hoyer sollte sich vielleicht ein paar Gedanken machen, ob Danny Etling ihm den einen oder anderen Snap im Training Camp klaut, aber das war's dann
aber
auch.
Aber Hoyer kostet ja, glaube ich, auch nichts, ne? Ich weiß nicht, was hat er für einen Vertrag? Das habe ich jetzt gerade gar nicht mehr auf dem Schirm.
Den zahlt ja eh Tom Brady.
Ach, 1 Million. Also Hoyer kostet wirklich nichts.
Das zahlt Tom Brady's Sohn.
Aber welchen Draftpick ich tatsächlich noch eine Spur interessant finde, ist Ryan Izzo. Tight End, ja, 250, Position 250 gedraftet worden. Insofern interessant, weil er so eine als Inside Tight End, als Blocker wohl gut ist. Und das finde ich insofern interessant. Ich hoffe, dass er wirklich ein bisschen was taugt, damit man Dwayne Allen. Verdammt, ich bin schon ein bisschen müde. Dass man ihn vielleicht cutten kann, ne? Weil Allen kostet dieses Jahr 5 Millionen gegen das Cap. Und ja, wir haben auch schon vorher ein bisschen drüber geredet. Ich halte nicht so viel von ihm. Und wenn jetzt Ryan Izzo als Blocker sich gut unter Beweis stellt, kann man nochmal quasi 4 Millionen gegen das Cap sparen. Und da bin ich natürlich total für.
Ja, definitiv. Also wie gesagt, ich bin eigentlich ein Fan von Dwayne Allen. Ich mag eigentlich seine Art und Weise, wie er spielt. Vor allen Dingen, wie er sich in den Dienst der Mannschaft stellt als 99-prozentiger Blocking Tight End. Von daher, ja, er hat eine hohe Cap-Number, aber das, was er letztes Jahr gezeigt hat, rechtfertigt auch in meinen Augen seine Cap-Number, zumindest zu größten Teilen. Weil er wirklich die O-Line in vielen Situationen, gerade im Laufspiel, sehr, sehr gut hat aussehen lassen. Und Dion Lewis ihm glaube ich, sehr, sehr viel zu verdanken hat, dass er jetzt auch einen großen Vertrag bekommen hat bei Tennessee wieder mal, beziehungsweise.
Ja, ich weiß nicht, ich finde, das ist 5 Millionen ist zu viel dafür, für so einen reinen Blocking-Tight-End. Weiß nicht, da kann man auch irgendwie Cam Fleming als Offensive-Line Tight-End quasi hinstellen. Naja, aber ja gut, wir werden sehen. Wahrscheinlich wird Ryan Izzo es nicht schaffen, da Dwayne Allen dieses Jahr schon rauszudrängen. Aber Möglichkeit ist da.
Möglichkeit ist da, um das ein bisschen abzurunden. Die Undrafted Free Agents, Rookie Free Agents, über die wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben, bei den Patriots immer sehr, sehr interessant. Häufig dann auch ein paar Jahre später wichtige Bestandteile des Teams. Da haben die Patriots noch einen Cornerback geholt, Jackson. Sie haben noch einen Wide Receiver geholt, Chris Lacy. Und ich glaube, noch einen Running Back haben sie geholt, Ralph Webb, wenn ich das richtig
in Erinnerung habe. Ja, das ist, kannst du dir vorstellen, was ich davon halte?
Nee, kann ich nicht.
Sehr gut. Was ich interessant finde bei den Rookie Free Agents ist, dass sie zwei Panther ins Team geholt haben.
Ja, ich sag's ja die ganze Zeit schon, Ryan Allen, der muss mal Konkurrenz bekommen. Ja,
das ist sehr gut. Wird sich zeigen, ob sie Konkurrenz für ihn sind. Aber klar, Panther ist so eine typische Position, wo man gerne einen Rookie ins Team holt und nicht unbedingt nochmal so 2 bis 4 Millionen für einen Panther bezahlt. Aber wir werden sehen.
Wir werden sehen. Also das ist, wie gesagt, in vielleicht dem besten Special Team in der Liga von den Patriots ist das in meinen Augen die Schwachstelle. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass Gostkowski sich wieder ein bisschen fängt, ist Ryan Allen für mich so ein bisschen die Schwachstelle, weil er einfach nicht so konstant ist.
Ja, das stimmt wohl.
Okay, soweit zum Draft. Oder hast du... Nee, du hast ja dich interessiert nicht mehr. Dann können wir ja nochmal rübergehen zu der eingangs angesprochenen Tom Brady Story, Tom Bradys Interview am Milton Institute. Genau, vielleicht fangen wir nochmal an mit der ersten Frage, die er mit so einem Augenzwinkern so ein bisschen beantwortet hat, eben ob er sich wertgeschätzt fühlt. Wie gesagt, er sagte, nicht immer, aber wer fühlt sich schon immer wertgeschätzt bei der Arbeit? Es ist nicht so einfach mit dem Head Coach Bill Belichick, aber er ist der beste Coach für ihn, für seine Karriere gewesen. Es ist interessant. Also man muss ja wirklich sagen, die Patriots, jetzt, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die Baker-Mayfield-Story frei erfunden ist oder nicht wirklich substanziell ist, haben die Patriots ziemlich viel gemacht für Brady. Sie haben nicht in der ersten Runde Josh Jackson zum Beispiel geholt, was ja manche vermutet haben, der noch verfügbar war. Sie haben nicht hochgetradet, um einen der anderen großen Quarterbacks zu holen. Und sie haben in der ersten Runde...
Josh Jackson.
Ja, was habe ich gesagt? Ich
hab die ganze Zeit... Aber ja.
Nee, Lamar. Und dafür haben sie eine Hilfe geholt. Wie gesagt, wir werden sehen, wie gut er einschlägt. Für die O-Line und einen sehr, sehr schnellen, starken Running Back.
Also ich muss sagen, also nachdem ich diesen Ausschnitt gesehen hatte, den du auch, glaube ich, getwittert hattest, ne, da dachte ich mir auch so, ui, okay. Aber nachdem ich das ganze Interview gesehen habe, muss ich sagen, dass ich doch mit einem deutlich besserem Gefühl, wenn nicht sogar einem guten Gefühl, jetzt aus der Sache raus bin. Also es gibt einfach so ein paar ganz klare Punkte. Mit I Plead the Fifth ist natürlich klar, das allein für sich genommen, das ist ein starkes, sehr begriffsschwangeres Statement. Aber was er danach sagt, ist halt auch nicht, darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Er sagt dann nachher auch, okay, jeder will mehr Wertschätzung erfahren. Das ist was, wonach jeder Arbeitnehmer strebt. Das entkräftigt er schon mal und relativ direkt danach sagt er auch, okay, es gibt keinen Coach, für den er lieber arbeiten würde. Und was ich auch ganz interessant war sein Statement, dass er sagte, lass mich gucken, wo habe ich es mir, ich habe es mir irgendwie hier aufgeschrieben. Genau, die versuchen das Beste aus mir rauszuholen. Ne? Und dass er sich vielleicht sogar, das wirkt es so ein bisschen so, als wenn er sich eingestehen würde, dass er nach Bestätigung so ein bisschen strebt, dass ihm das auch quasi stört. Aber dass die Coaches das eingeschätzt haben und ihm dann die Bestätigung entziehen, um ihm quasi ein Feuer unterm Hintern zu machen, damit er mehr reinpusht quasi. So habe ich das dann so ein bisschen interpretiert und auch, dass Tom Brady sich dessen bewusst ist. Und das, weiß nicht, das ist natürlich schon sehr weit gedacht, aber das fand ich schon sehr interessant.
Ja, das ist richtig. Erstmal natürlich habe ich nur den Ausschnitt getwittert, damit unsere Clickbait, ne? Auf der anderen Seite, je länger das Interview geht, desto mehr merkt man auch, dass Brady A, committed ist, nicht nur für 2018, sondern noch länger. Das habe ich rausgehört. Also er sagt ja auch selber, er hat noch persönliche Ziele. Und diese persönlichen Ziele sind einfach mit einem Team was zu gewinnen und nicht unbedingt die eigenen Rekorde nach oben zu schrauben, sondern das persönliche Ziel ist, mit weiter als Mannschaftssportspieler mit einem Team was
zu gewinnen. Ja, Super Bowl-Siege, ne?
Und ja, ja klar. Und auf der anderen Seite, ja, das, was er über Bill Belichick sagt, ist im Grunde genommen das, was er auch schon vor 5, 6, 7, 8 Jahren gesagt hat. Und ich kann es nur immer wiederholen, die beiden müssen sich nicht mögen und sie haben sich, glaube ich, auch noch nie wirklich richtig geliebt, sonst hätte Bill Belichick ihn auch schon viel früher gedraftet. Aber sie funktionieren gut miteinander und sie respektieren einander, sie respektieren einfach das Können des anderen und vertrauen auch darauf, dass die beiden einfach das Richtige machen. Ich meine, Tom Brady hat einfach das Glück, dass er Bill Belichick hat, der es einfach schafft, Jahr für Jahr ein Super Bowl-Team auf die Beine zu stellen. Und Bill Belichick hat einfach das Glück, dass er in Tom Brady einen Quarterback hat, um den er sich nicht kümmern muss. Und welches andere Team hat er schon? In welchem anderen Team ist es so, dass der Head Coach im Grunde genommen sagen kann, okay, Quarterback, da muss ich mir jetzt mal keine Gedanken machen. Da muss ich jetzt auch nicht gucken, ob der vorbereitet ist. Da muss ich auch nicht prüfen, ob der irgendwie für das nächste Spiel gewappnet ist und dem muss ich jetzt auch nicht nochmal irgendwie einheizen, dass der weiß, worum es geht, sondern da kann Bill Belichick wirklich sagen, hey Josh, was immer du da machst, ist auch egal, weil, beziehungsweise mach das, ich mache mir bei Tom Brady überhaupt keine Gedanken und das muss ich auch nicht, ich habe genug andere Baustellen. Und das ist für beide Seiten einfach ein Luxus, von dem sie sehr, sehr lange schon gezehrt haben und der ihnen ja auch recht gibt durch die Siege, die sie erreicht haben. Aber auf der anderen Seite glaube ich, ist es einfach nur so ein Tom Brady ist natürlich, der sieht natürlich auch, was sonst so in der Liga geht und sieht jetzt vielleicht irgendwie so ein Drew Brees, der vielleicht etwas mehr geliebt wird in New Orleans oder ein Aaron Rodgers, der mehr geliebt wird und vielleicht wünscht er sich das auch, dass irgendwie Bill Belichick sich mal irgendwie auf einer Pressekonferenz hinstellt und sagt, ich mag Tom Brady voll gerne, anstatt zu sagen, er ist ein guter Quarterback und macht immer die richtigen Entscheidungen und
Ist durchaus verständlich. Aber ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass es ein Konflikt ist, der auf eine Trennung irgendwann hinauslaufen kann. Das glaube ich mittlerweile wirklich irgendwie nicht mehr. Ne? Ich glaube, Tom Brady hat auch an einer Stelle gesagt, dass Bill Belichick sehr respektvoll zu ihm ist. Und das war losgelöst von dieser ganzen Frage, are you happy oder so. Das war ein paar Minuten später, als es schon um ein anderes Thema ging. Und wenn er das so von alleine sagt, gut, das kann auch so eine eintrainierte Antwort sein, diese Floskeln, die man immer so raushaut. Es wirkt an der Stelle aber ja wie so eine ehrliche Aussage irgendwie, der man auch zutrauen kann. Und dementsprechend, also für mich ist diese Sache fürs Erste tatsächlich erstmal beendet und nicht weiter wichtig.
Also da können wir, wie ich es eingangs gesagt habe, endlich den Deckel drauf machen. Sie mögen sich nicht, aber das haben sie noch nie getan und werden sie auch nie, aber sie funktionieren verdammt gut miteinander. Die andere Sache, glaubst du, dass Tom Brady wirklich erst im Spiel, als Malcolm Butler auf ihn zukam, gemerkt hat, Malcolm Butler spielt ja gar nicht? Glaubst du, dass er wirklich in so einem Tunnel ist und das nicht mitbekommt? Oder war das mal wieder so eine klassische, weichgespülte Spitzensportler?
Ich glaube, es ist 50-50. Also ich glaube tatsächlich, dass Brady in Belangen der Defense sich nicht großartig einmischt, dass er da wirklich gelernt hat, okay, ich mache einfach mein Ding, ich fokussiere mich auf die Offense, das ist das, was mich interessiert, weil alles andere kann ich nicht beeinflussen. Das glaube ich, das ist auch das, was du machen solltest als in solchen Situationen, ob das jetzt als Sportler ist oder als wenn in deiner Arbeit oder so, wenn du dich um Dinge kümmerst, die nicht dein Aufgabenbereich sind und die du auch nicht wirklich verbessern kannst, was er nicht kann, ist es immer gut, wenn du dich davon fernhältst und dich auf das konzentrierst, was du tun kannst. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass er das mitbekommen hat, weil er guckt ja auch, wenn er auf der Bank sitzt, guckt er ja auch aufs Scoreboard und auf den Jumbotron und sieht dann sicherlich auch, dass Butler nicht dabei ist. Dementsprechend glaube ich das schon. Kann mir aber trotzdem auch durchaus vorstellen, dass er tatsächlich Bill Belichick nicht unbedingt gefragt hat. Wer weiß, wie oft die sich überhaupt gesehen haben nach dem Super Bowl. Vielleicht haben sie sich auch kein einziges Mal getroffen. Aber doch, die hatten das Krisengespräch, ne? Ja, ich glaube, die hatten ein Gespräch mit Robert Kraft gehabt vor einem Monat ungefähr oder so.
Ja, aber nur nicht dieses sagenwobene Krisengespräch, wo alle an den Tisch
kommen. Ach, das ganze Team? Nee, das hatten sie noch nicht.
Nee, Kraft, Papa und Sohnemann und doch, Bill Belichick und Tom Brady. Schon.
Ich meine, das wäre mal berichtet worden. Aber ich bin mir auch nicht mehr so ganz sicher.
Okay.
Nee, ja, das ist so halb ehrlich, halb abgelenkt, glaube ich. Also, ich weiß es nicht. Irgendwie die ganze Sache mittlerweile, die Butler-Geschichte, man kann sich ja mittlerweile auch schon so ein kleines Bild davon machen. Das wirkt schon so, als wenn Bill Belichick irgendwie ein persönliches Problem mit ihm hatte. Ne? Also man hört das ja immer wieder. Ein paar Spieler haben gesagt, so okay, sie können sich vorstellen, dass es irgendwie eine private Entscheidung war. Vielleicht ist irgendwas vorgefallen, dass Butler sich tatsächlich irgendwie disrespectful gegenüber Bill Belichick verhalten hat. Ich weiß nicht mehr, wer das genau gesagt hat, aber irgendwie eine personal oder contract-related decision könnte er sich gut vorstellen. Ja, spielerisch ist halt, ja, ich weiß nicht, wie willst du das rechtfertigen, ne? Das geht halt einfach nicht.
Aber es gibt keine Rechtfertigung spielerisch nicht. Also wie gesagt, ich habe, als wir über die Draftpicks gesprochen haben, ich habe ja fast in die Tischkante gebissen, als ich da Eric Rowe gesehen habe, der, ja, ja. Also spielerisch nein, sportlich gesehen keinerlei wirklichen Grund. Was danach passiert ist, werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Interessanterweise sagt ja Malcolm Butler auch nicht mehr, als dass er überrascht war.
Ja, was ja aber auch, dann gibt es auch wieder die Aussage von Ryan, der ja auch gesagt hat, er wusste schon, bevor der Super Bowl überhaupt läuft, dass also angefangen ist, also in der Woche auf den Super Bowl hinlaufend, dass Butler nicht starten wird oder auch vielleicht sogar nicht spielen wird, das weiß ich nicht mehr. Dann, ich glaube, McCourty hat sich auch dazu geäußert. Nach dem Spiel hat er gesagt, wusste er nicht. Und dann später hat er gesagt, ja doch, wusste ich vorher schon. Also irgendwie ist das alles, es ist halt alles noch mega, mega weird. Und bevor Malcolm Butler nicht in Ruhestand geht, werden wir bestimmt davon auch keine Antwort erfahren. Also selbst dann, wer weiß.
Okay. Ich bin so weit durch, du darfst gerne beenden. Ich übergebe dir das letzte Wort oder hast du noch was Wichtiges?
Ja, dass Tom Brady mindestens noch 2 Jahre spielen wird, steht jetzt fest. Das haben wir genau noch nicht gesagt. Ne? Also er hat halt selber gesagt, okay, er will nach wie vor.
Doch, ja. das war mein Take aus dem Interview gerade eben. Dass er nicht nur committed ist für 2018, sondern auch darüber.
Ja, okay, ja, nee, nur die Fakten halt, ne? Er hat halt irgendwie 2 Jahre definitiv ausgehandelt mit seiner Frau Giselle, beziehungsweise sich darauf geeinigt. Alles, was darüber hinausgeht, ist noch ein bisschen offen, aber er will halt noch bis 45 spielen, solange er auf einem hohen Niveau ist. Hat mich auch sehr beruhigt, muss ich sagen. Und er hat sich ganz klar dazu geäußert, zu den anderen 31 Teams in der NFL, ne?
dass sie alles sagen.
I don't give a you know what about those other teams. Also ich glaube nicht, dass wir uns großartig Gedanken darüber machen müssen, dass Tom Brady seine Karriere so schnell in einer anderen Stadt beenden wird, das
nee, im Moment gar keinen Fall. Und das war ja auch lustig, dass er ja gefragt wurde, hey, ja, bei einem anderen Team, der meinte so, nee, kann er sich im Grunde genommen nicht vorstellen, auch nicht bei den 49ers, weil das ja so sein Hometown-Team ist mit seinem ehemaligen Idol Joe Montana. Und selbst da hat er gesagt so, nö, ich will die jedes Jahr schlagen, wenn ich sie gegen sie spiele, ich will nicht für sie spielen. Außerdem ist der auch Jimmy G.
Der Zug ist abgefahren. Also im Moment wirkt es tatsächlich so, als wenn Tom Brady und die Patriots ihre Beziehung ganz ja schön und romantisch und märchenhaft beenden können mit dem Ruhestand. Und dann wird Tom Brady 4 Jahre später in die Patriots Hall of Fame gewählt und 5 Jahre später in die...
Meinst du?
Also im Moment wirkt es so. Also ich glaube... Dass Tom Brady einfach auch kein Leverage mehr hat, also keine gute Verhandlungsposition mehr. Wenn er selber so sagt, okay, nur für die Patriots spielen, und ich glaube auch nicht, dass er Bock hat, nochmal in eine andere Stadt umzuziehen, ne? Seine ganze Familie umzusiedeln, nur um dann noch irgendwie 2-3 Jahre, so wie Peyton Manning quasi, nochmal auf Super Bowl-Ring-Jagd zu gehen. Kann ich mir jetzt immer weniger vorstellen, und dementsprechend ist seine Verhandlungsposition schlecht und dementsprechend
Wird er auch nicht. Also der wird er bleiben. Und ich meine, die Boston-Fans und Leute brauchen ihn ja auch, weil im Grunde genommen ist die Fans in Boston sind ja auch nur zufrieden, wenn es irgendwie was zu meckern gibt. Und solange Brady noch da ist, wird es was zu meckern geben aufgrund seiner Attitude. Der hat sich ja jetzt so ein bisschen in Misskredit gebracht. So liest man das lokal aufgrund seinen Aussagen.
Genau, aber jetzt dürfte alles safe sein.
Genau. Ja, genau. Wie gesagt, ich habe sonst nichts mehr, Christian. Du darfst gerne schließen, ja. Wenn du noch was
hast. Nee, ich bin eigentlich soweit auch durch. Ich bin sehr gespannt. Jetzt gibt's ja so, kommt ja so, so die Dark Times der NFL Offseason nähern sich ja doch immer mehr. Der Juni ist ja doch immer relativ ereignislos. Im Mai haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Owners Meeting und dann gibt's ja noch die schöne Shahid Khan Geschichte mit dem Wembley Stadium und so. Das sind alles so Sachen, die sich vielleicht noch so ein bisschen weiterentwickeln. Neue Regeln mit dem Kickoff und Regeln für die Kopfkontaktinitiierung, wenn ich das mal ganz technisch ausdrücke. Also da gibt's im Mai gibt's noch einiges, im Juni, ja, da bin ich mal gespannt, ob da noch irgendwie noch was kommt, worüber wir ein bisschen reden können. Aber nein, im Moment für die jetzige Folge habe ich tatsächlich nichts mehr. Und danke dir, Felix, für eine schöne Folge des Petspots und wünsche euch allen noch eine schöne Restwoche und viel Sonne.